Das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Ärzte und Experten sagen, die neue Regierung, egal wie sie jetzt ausschauen, müsse konstant Milliarden in das Gesundheitssystem hineinpumpen. Ansonsten würde es gegen die Wand fahren. Gleichzeitig in Wien werden jetzt nicht mehr so viele, sagen wir es mal so, Gastpatienten aus Niederösterreich und dem Burgenland aufgenommen. Ist das unfair? Ist das richtig zum Schutz der Wiener? Wie schaut es eigentlich 25 Jahre nach Schwarz-Blau jetzt mit einem baldigen Kanzler Kickl aus? Und was bedeutet das für die Wienwahl? Das möchte ich jetzt Wiens SPÖ-Gesundheitsstadtrat und Sozialstadtrat Peter Hacker fragen. Und damit schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Herr Hacker, ich fange das Erste mit dem Gesundheitssystem an, weil ich habe am Sonntag im Gesundheitstalk, den wir jetzt jeden Sonntag neu haben, eine Runde von Experten gehabt. Siegfried Merin, der bekannte Internist. Es war der Andreas Hus, der ÖGK-Chef dabei. Es war der Chirurg Veit Moser dabei und die Kinderärztin Daniela Zagnun. Und sie alle waren sich einig, das Gesundheitssystem braucht verdammt viel Geld in den kommenden Jahren, wenn es nicht komplett gegen die Wand fahren soll. Sehen Sie das auch so?
Ich würde nicht so drastische Begriffe verwenden, aber wir haben ein riesengroßes Problem. Das unterschreibe ich zweifelsohne, das ist ja auch evident. Wenn wir uns anschauen, die österreichischen Gesundheitskosten auch im europäischen Vergleich, dann haben wir jetzt erst vor kurzem wieder erlebt, die Statistik Austria veröffentlicht und sagt, wir sind das Land mit den dritthöchsten Gesundheitsausgaben. Wenn wir uns die Statistik aber genauer anschauen, dann passiert da drinnen etwas, was ich für gar nicht richtig und auch für verfälschend halte, weil es werden die privaten Gesundheitsausgaben der Österreicher dazugezählt. Die privaten Gesundheitsausgaben sind die Kosten für Privatversicherungen, sind die Kosten, die wir alle kennen für Brillen, für Zahnbehelfe, für Medikamente, die wir uns selber zahlen, etc.
Oder privat bezahlte Ärzte
und so weiter. Also alle diese Kosten sind da dabei und das halte ich für schlicht und einfach nicht zulässig, weil das, was die Österreicher und Österreicher aus der eigenen Tasche zahlen, kann man nicht als österreichische Gesundheitsausgaben kommunizieren und so tun, als würde das der Staat zahlen aus den Steuereinnahmen oder aus den Sozialversicherungsbeiträgen. Wenn wir die nämlich abziehen, die privaten Gesundheitsausgaben, dann kommen wir drauf, wir sind knapp am europäischen Durchschnitt. Und der europäische Durchschnitt ist an sich nicht das, wie das gesundheitspolitische Versprechen in der Republik ist, das alle Parteien abgeben der Bevölkerung. Und daher, ja, ich teile den Befund, das österreichische öffentliche Gesundheitssystem ist jahrelang krankgespart worden. Wir haben erlebt.
Um das geht es natürlich,
ja, genau.
Um das Öffentliche.
Und wir haben fantastische Ärztinnen und Ärzte, wir haben fantastische Pflegekräfte, aber logischerweise müssen wir die auch bezahlen im öffentlichen Gesundheitssystem und dazu braucht es Geld. Da braucht man gar nicht reden. Wir brauchen neue Infrastruktur, wir brauchen neue Gerätschaften. Gott sei Dank entwickelt sich die Medizin fantastisch im Sinne des Könnens. Und dazu braucht es Ausstattung, da braucht es jemanden, der ganz offensiv das öffentliche Gesundheitssystem auf Bundesseite auch pflegt. Wir Länder haben hier nur eine Teilkompetenz bekannterweise. Wir sind für den gesamten niedergelassenen Bereich nicht verantwortlich, sondern es ist die Sozialversicherung, die aber auch nur mit dem arbeiten kann, was sie an Instrumenten zur Verfügung gestellt wird. Und da muss man schon ganz klar sagen, da ist wirklich dringender Nachholbedarf notwendig.
Ja, und es scheint ja auch eine ziemliche Schieflage schon da zu sein, weil Sie haben es ja angesprochen, es gibt sehr viele Ausgaben, die Menschen jetzt schon privat tätigen.
Genau.
Das haben auch die Ärzte bestätigt, dass das so viele wie noch nie sind, die quasi privat zahlen, ja, und sagen, ich möchte rascher einen OP-Termin oder überhaupt den Wunscharzt oder was auch immer haben. Jetzt haben Sie schon gesagt, eigentlich haben alle Parteien immer versprochen, Österreich habe das beste Gesundheitssystem der Welt und jeder, ja, werde gleich behandelt. Das ist ja schon längst nicht mehr der Fall. Wie kann man das korrigieren?
Ja, es ist dann eine Entscheidung dann im jeweiligen Bundesland, wie sehr strengt man sie an und wie viel Mittel letztendlich stellt man auch zur Verfügung. Ich habe das Glück, ich darf in einem Bundesland Gesundheitsstadtrat sein, wo wir als Wiener Stadtregierung sagen, es ist uns wirklich viel wert, auch viel Geld wert. Das bedeutet natürlich nicht ins Aus und Braus leben, sondern das heißt jeden Cent doppelt und dreimal umdrehen. Aber natürlich heißt das auch, wir müssen arbeiten an österreichweiten Reformen. Und man muss fairerweise sagen, quer über die Parteigrenzen haben wir in der Vorbereitung zu den Finanzausgleichsverhandlungen als Bundesländer einstimmig, gemeinsam, einen Vorschlag für eine Weiterentwicklung des Gesundheitssystems gemacht. Und es ist gescheitert, letztendlich an der Bundes-ÖVP. Wir haben noch immer die Nachwehen dieser berühmten Zusammenlegung der Gebietskrankenkassen zu spüren. Ich habe das jetzt erst vor kurzem bei der Wiener Regierungsklausur ja auch öffentlich zeigen können, dass man im Jahr 2019 einen richtigen Einknick sieht in der ambulanten Versorgung in Österreich. In Wien ganz besonders, -8,5% ärztliche Versorgung im Jahr zwischen 2019 und zwischen 2022. Also diese berühmte Patientenmilliarde, die uns da versprochen worden ist, hat ja dann die Ministerin, die damalige, gesagt, das war Marketing-Schmäh. Und dieser Marketing-Schmäh ist das, was die Menschen jeden Tag wahrnehmen. Das ist das, was die Menschen jeden Tag spüren. Und daher, ja, wir brauchen dringend eine Überarbeitung der Grundlagen des österreichischen Gesundheitssystems, damit das, was wir den Menschen versprechen, was die Menschen sich auch erwarten von österreichischer Gesundheitspolitik, dann auch wirklich stattfindet. Im Augenblick, muss man sagen, ist es Gegenteil der Fall.
Trotzdem, jetzt muss ich auch etwas fragen, was Ihnen nicht angenehm sein wird, weil die Ärzte, egal ob Kinderärztin oder Chirurg oder Siegfried Merin, der ja ein wirklich profunder Kenner des Ganzen ist, sagen alle, eigentlich bräuchte es eine Gesundheitsreform, wo man zentralisiert, also wo man schaut, dass alles in einer Hand eher im Bund ist, als diese Zerfledderung mit 9 verschiedenen Systemen.
Ja, wenn ich die Gesundheitsminister der letzten Jahre mir anschaue, wüsste ich jetzt nicht, wem ich das Vertrauen schenken soll. Also die Frau Hartinger war es jedenfalls nicht. Und es ist so ein beliebtes Spiel in Österreich, wenn der Föderalismus ein Problem ist, dann bekämpft man Föderalismus und dem Moment, wo wir dann bundesstaatliche Geschichten haben, schreien wir nach den Ländern und nach den Landeshauptleuten.
Aber erinnern Sie sich an die Pandemie, wie schwierig das mit dem Föderalismus mitunter war?
Ja, aber es war auch nicht super, was dann vom zentralstaatlich. Also ich meine, Management ist keine Frage von Interdimension, sondern macht man gutes Management oder nicht? Ganz offen und ehrlich gesagt. Wir haben ganz viele Bereiche, die bundesstaatlich geordnet sind und jede dieser Ordnungen, wurscht, ob das das Schulsystem ist, ob das das AMS ist und viele andere Bereiche auch. Das Erste, was darüber passiert, das ist auf jeden Fall, muss es eine regionale Außenstelle geben und diese regionale Außenstelle, oh komischerweise, hat immer eine Bundeslandgrenze rund um sich. Also wir sollten auch irgendwann einmal aufhören, permanent darüber nachzudenken, wollen wir jetzt wirklich die Grundsatzverfassung unserer Republik permanent als Ausrede benutzen, um kein gutes Management zu machen. Mhm. Wir Bundesländer haben einen Vorschlag gemacht, wo es darum gegangen ist, eine gemeinsame Verantwortungssäule klar zu definieren zwischen Sozialversicherung und Ländern und dem Bund, um den Ausbau, und zwar regionsspezifisch den Ausbau, unsere Gesundheitssysteme voranzubringen. Das war ein gescheiter Vorschlag. Da wären wir alle drei an Bord gewesen und er ist leider am Bund gescheitert, der dem nicht zugestimmt hat. Mhm. Also ich glaube nicht, dass uns eine Föderalismusdebatte, auch wenn ich weiß, dass die mindestens so wichtig ist wie die Aufstellung der nächsten Nationalmannschaftsspiele oder wie wir jetzt in Schladming aufschneiden. Ich verstehe, dass diese Föderalismusdebatte auch so etwas wie Lokalkolorit hat in unserem Land. Aber ehrlich gesagt, es geht nicht um die Frage Föderalismus, ja oder nein, und es geht nicht um Bundesländerstrukturen, ja oder nein, sondern es geht um gutes Management und schlechtes Management. Mhm. Und Faktum ist, letzter Satz, sorry, Faktum ist, das österreichische Gesundheitssystem als Gesamtes muss von den Ländern gepflegt werden in ihrer Verantwortung und wir haben vor allem die Verantwortung für den stationären Sektor und für den Spitalsektor und muss gepflegt werden vom Bund und den Sozialversicherungen für die niedergelassene Versorgung und das findet nicht statt im Sinne von gutem Management und das ist unser Problem. Mhm. Also da hätten wir sogar die österreichweite Zuständigkeit. Hätten wir schon.
Bevor ich zu den Gastpatienten in Wiener Spitälern komme, was ja ein paar Bundesländer etwas aufregt, würde ich gerne noch zu einem Punkt kommen, den der Chirurg Veit Moser bei mir in der Sendung gesagt hat, dass er der Meinung ist, man sollte nach dem Modell zum Beispiel Großbritannien die Zuckersteuer erheblich erhöhen, weil dort hat es dazu geführt, dass Kinder zum Beispiel weniger Zucker, also diese ganze Limonade zu sich genommen haben, die Diabetesraten und Übergewichtsraten von Kindern etwas gesunken sei und dass man auch die Zigarettenpreise so drastisch erhöhen sollte, dass Jugendliche gar nicht mehr mit dem Rauchen anfangen, weil das einer der Hauptgründe für Krebs, und zwar von sämtlichen Krebsarten, sei. Ist das etwas, womit Sie sich anfreunden könnten?
Ganz offen und ehrlich gesagt, ich mag Systemverbesserungen, indem man das System so macht, dass die Menschen, für die man das System macht, gerne dieses System in Anspruch nehmen. Und ich glaube, wir haben viel Luft nach oben, das Gesundheitssystem kundenorientierter, patientenfreundlicher, serviceorientierter zu gestalten. Und ehrlich gesagt, das ist mir wichtiger, als darüber nachzudenken, wem kann ich was Böses antun.
Naja, aber der Zuckerindustrie kann man ja was...
aber ich glaube...
Man tut ja Kindern dann was Gutes.
Ich kenne die Statistiken nicht über England.
Doch, da ist sie
ich würde daran denken, es könnte auch daran liegen, dass es in England nicht mehr leisten können, weil die Wirtschaftsdaten ein Desaster sind. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie viele Leute
Zucker
nichts mehr leisten können.
Zucker ist meistens günstiger als gesunde Ernährung.
Ich weiß es nicht. Und ich halte wenig von Bestrafungssystemen. Mir ist es zu wenig. Ein gutes Management macht Werbung für eine gute Leistung, für eine gute Dienstleistung. Und das ist das, was wir im Gesundheitssystem brauchen. Wir haben viele Ideen, wir haben fantastische Leute, die was weiterbringen. Es fehlen uns die Basisstrukturen. Ich meine, schauen wir uns mal an, was jetzt gerade aktuell diskutiert wird. Wir haben noch immer eine gesetzliche Situation, wo wir auf der Grundlage von österreichischen Datenschutz-Spezialregelungen im Gesundheitswesen eigentlich über Fax kommunizieren müssen, aus Datenschutzgründen. Gleichzeitig wird das Fax aber verboten. Und im gesamten, ich sage mal wieder bei, der Bund kann es ja regeln, im gesamten Bundesregelungen hat keiner darüber nachdenken, was man jetzt machen soll. Also peinlich genug, dass wir da noch Faxregelungen haben, aber die zu streichen und für keine Alternative zu sorgen,
ist ein
echter Schildbürgerstreich. Also dort stehen wir gerade und ob man da mit Zuckerpreisen oder den Preisen von Tabak noch was regeln kann, mag sein. Ich will weder dafür noch dagegen sprechen. Wie gesagt, ich komme aus einer anderen Welt, da geht es um die Frage, wie attraktiv gestalte ich ein Feld, und da ist viel Luft nach oben. Da sind wir in Wien auch wirklich vorangekommen, muss man auch fairerweise sagen. Ich glaube, dass in Wien die Ärztekammer genauso wie die Verantwortlichen in der österreichischen Gesundheitskasse verstanden haben, diese Serviceorientiertheit der Entwicklung im Wiener Gesundheitssystem. Deswegen ist uns auch gelungen, unglaublich viele dezentrale Gesundheitszentren schon zu errichten. Wir haben viele schon beschlossen, die in den nächsten Jahren dazukommen werden. Wir sind jetzt schon auf 55 dezentrale Gesundheitszentren in unserer Stadt. Der Ausbauplan ist jetzt schon beschlossen für weitere 30 in den nächsten wenigen Jahren. Also mir ist es wichtiger, für die Menschen den Weg zu einer guten Behandlung zu erleichtern, als über zusätzliche Strafsanktionen.
Aber auch in Wien ist man natürlich immer wieder am Limit.
Na klar.
Also sowohl was Fachärzte angeht, da haben wir schon wiederholt auch Interviews dazu gemacht, als auch Spitalsplätze. Da haben Sie jetzt zuletzt gesagt, dass Sie eigentlich keine weiteren Gastpatienten aus Niederösterreich und Burgenland in den Wiener Gemeindespitälern aufnehmen wollen. Weil das sehr viele sind, die eigentlich regelmäßig hier behandelt werden oder operiert werden.
Ich möchte gerne einige Klarstellungen machen. Ich habe nicht von keine gesprochen.
Weniger.
Sondern ich bin mir bewusst, dass wir als Bundeshauptstadt eine besondere Verantwortung im Gesundheitssystem haben. Wir bekommen deswegen auch ein bisschen mehr Geld im Rahmen der Finanzausgleichsverhandlungen, weil wir zentrale Kompetenzen und zentrale Aufgaben haben.
Das ist übrigens das Argument der Burgenländer, dass sie sagen, wir zahlen dafür, dass wir hier dazu.
Wir bekommen aus diesem Titel 350 Millionen dazu. Mehr, als wir nach der Bevölkerungszahl bekommen sollten. Diese 350 Millionen ist gar keine Frage berechtigt, dass wir einen höheren Durchschnitt an Gastpatienten haben als andere Bundesländer. Das ist vollkommen legitim und vollkommen in Ordnung.
Wir haben auch eine andere Infrastruktur.
Und da haben wir das AKH, da haben wir das St. Anna Kinderspital, da haben wir in den Häusern des WIGEF, aber auch in den Fondsspitälern einige Zentren of Excellence, und die sind überregional in der Versorgungslandschaft. Nur, wir bekommen 350 Millionen, der Gesamtaufwand ist aber 1 Milliarde. Und das Delta davon sind nach Adam Riese 650 Millionen. Jetzt gibt es auch Wiener, die in den Bundesländern behandelt werden. Und die muss man mit berücksichtigen bei dieser Rechnung, finde ich. Weil es ja fairerweise dann auch Kosten sind in anderen Bundesländern. Und wenn ich die jetzt auch noch berücksichtige, dann bleibt ein Minus von 54 Millionen für das Wiener Gesundheitssystem, für den Wiener Steuerzahler. Und um diesen Betrag diskutieren wir. Mhm. Wir diskutieren nicht über Gaspatienten auf Null setzen. Davon ist überhaupt keine Rede. Wir reden auch nicht von Notfällen. Also es ist ja völlig klar, dass jede Form von akuter Erkrankung sofort in Wien behandelt wird. Da braucht man gar nicht diskutieren. Um das geht es. Es geht um die Planbahneingriffe, es geht um die Lenkbahn und es geht um die Steuerbahn. Und alle Bundesländer bekommen Geld fürs Gesundheitssystem, um ihre Aufgabe, die gesetzlich festgelegt ist, auch tatsächlich zu erfüllen. Und da gibt es halt ein paar Bundesländer, die machen das mit hoher Intensität. Und dann gibt es Bundesländer, die sparen sich das Geld lieber im Gesundheitssystem und investieren woanders hin. Das ist grundsätzlich okay, wenn es nicht auf Kosten Dritter geht. Und da muss man ganz klar sagen, seitdem ich Stadtrat bin, sage ich den beiden Bundesländern, sie müssen sich das anschauen, sie sollen mir einen Vorschlag machen. Ich habe jahrelang in der Öffentlichkeit...
Mit beiden Bundesländern ist
Wien und Burgenland.
Niederösterreich und Burgenland.
Niederösterreich und Burgenland. Mhm. Und seit Jahren sage ich Ihnen, allen jetzt Handelnden und davor Handelnden, in aller Ruhe, sage ich, schaut euch das an, in aller Ruhe, es hat eine Schieflage, das wird immer mehr, das kann ich nicht stemmen, macht mal einen Vorschlag. Und ich bin eher aufgeschlossen für jede Form von Vorschlag, bin aufgeschlossen für jede Form von Gespräch. Aber eine derartige Verweigerung überhaupt nur eines Gespräches, muss ich ganz offen und ehrlich sagen, das ist inakzeptabel. Man kann über alles diskutieren, man kann verschiedene Vorschläge machen, auch verschiedene Lösungen finden, man kann auf eine Zeitachse schauen, etc., alles gut. Aber das Gespräch zu verweigern und einen auf Niet zu machen, mit Falschaussagen, auch was die Inhalte des Finanzausgleiches betrifft, wo explizit drinnen steht, dass es eben keine Abgeltung gibt für Gaspatienten, wo explizit drinnen steht, dass Gaspatienten bilateral geregelt werden sollen. Und das ist erst vor einer Woche tatsächlich vom Bundeskanzleramt veröffentlicht worden, diese 15 Aufheimer. Da steht das eindeutig drin, dann kann jeder nachlesen. Und das zu ignorieren und einen auf schnipfig zu machen und zu sagen, na, wir machen da sicher nichts, da hängt es euch in Wien mit diesen Patienten, das halte ich für echt unerhört. Das halte ich für wirklich nicht anständig und das muss sich auch einfach ändern. Da bitte ich alle um Verständnis. Ist es mir angenehm, diese Diskussion überhaupt führen zu müssen? Nein, ich finde das furchtbar. Ich verstehe auch, dass alle Patientinnen und Patienten das überhaupt nicht verstehen können. Aber ich verstehe noch viel weniger, dass die betroffenen Bundesländer meinen, es geht sie nichts an. Mhm. Es ist verfassungsmäßig völlig klar. Jedes Bundesland ist verantwortlich für die Bürger seines Bundeslandes und bekommt im Wege des Finanzausgleiches, und zwar pro Kopfbewohner, Geld, um die Aufgaben zu erfüllen. Und es gibt zwei Möglichkeiten, wie man sie erfüllen kann. Man kann selber die Leistungen erbringen in einem eigenen Bundesland. Man kann auch sagen, ich kann manche Leistungen nicht qualitativ gut erbringen. Ich möchte, dass ein anderes Bundesland das macht. Beides ist legitim, beides ist in Ordnung. Ich verstehe gut, dass Menschen sagen, nach Wien ist einfach, das haben wir gleich dort. Warum soll man nicht dort tiefern? Ich verstehe das alles. Ich kann das alles sehr nachvollziehen. Aber ich bitte um Verständnis, wir reden über 450 Millionen zusätzlich Wiener Steuermittel. Und dann muss ich schon um Verständnis bitten und vielleicht kriegen wir dann irgendwann einmal auch Landesräte aus den beiden Bundesländern, die uns erklären, warum sie meinen, sie können das einfach ignorieren.
Gute Frage. Jetzt jedes Mal, wenn Freiheitliche hier sitzen und man sie auf dieses Thema anspricht, kommen die mit der Erklärung, wie in seinen medizinischen Notstand die Spitäler und die Ambulanzen würden übergehen und nicht die Niederösterreicher und die Burgenländer seien das Problem, sondern angeblich die ganzen Ausländer, die die Wiener Stadtregierung eingeladen habe. Ihre Antwort?
Was soll man sonst von Freiheitlichen erwarten? Übrigens bei der Gaspatientenregelung, die wir ja nicht nur für die Spitäler, die der Stadt gehören, sondern für alle vom Gesundheitsfonds finanzierten, also
das heißt
auch die Ordensspitäler, das war ein einstimmiger Beschluss im Wiener Gemeinderat. Und einstimmig bedeutet, dass er mit den Stimmen der Regierungskoalition, aber auch mit den Stimmen aller Oppositionsparteien beschlossen wurde. Also auch mit den Stimmen der Grünen, auch mit den Stimmen der ÖVP, auch mit den Stimmen der FPÖ. Und es war nicht so, dass man sagen kann, hoppala, das haben wir nicht gelesen. Das ist ein Gesetzesbeschluss, das ist eine Förderung gewesen mit einem riesengroßen Anhang, wo es ganz klar um eine Vertragsvereinbarung geht. Und die Debatte dazu haben wir davor in der Wiener Gesundheitsplattform geführt. Die Wiener Gesundheitsplattform ist ein Gremium, wo die Abgeordneten auch aller Fraktionen drinnen sitzen. Also, dass die Freiheitlichen jetzt so tun, als hätten sie nicht wissen von irgendwas, das ist eh alles lieb. Aber Faktum ist, es war ein Akt bewussten Handelns, weil wir in der Gesundheitsplattform, die Gesundheitspolitiker aller Fraktionen der Meinung waren, wir können da nicht einfach akzeptieren, dass wir einfach ignoriert werden als Bundeshauptstadt, während gleichzeitig die Patienten in immer größerer Zahl nach Wien kommen, während wir gleichzeitig aus den Finanzausgleichsgesprächen keine zusätzlichen Finanzierungen, keinerlei Input noch sonst irgendwas bekommen haben.
Ich möchte jetzt auf das Datum zu sprechen kommen. Wir sind ja genau 25 Jahre danach, also nach der Angelobung, der damals sehr umstrittenen Angelobung der ersten schwarz-blauen Koalition in Österreich. Und jetzt steht eigentlich ein freiheitlicher Kanzler ante portas, nämlich Herbert Kickl. Das dürfte sich in den nächsten 24 bis 48 Stunden entscheiden. Um einen ehemaligen Gesundheitsminister zu zitieren, die nächsten Stunden sind entscheidend, nicht die nächsten zwei Wochen. Was würde denn das für Wien bedeuten, ein Kanzler Herbert Kickl?
Wir wissen es natürlich nicht, weil wir ja keinerlei Informationen haben über das, was in dem Regierungsprogramm drinnen stehen wird. Was ist zu erwarten? Wahrscheinlich keine uns freundlich gesonnene Bundesregierung. Was ist von der ÖVP zu erwarten? Keine Ahnung. Es ist mir ein völliges Mirakel. Ich habe schon nicht verstanden, warum sie ihren ehemaligen Bundeskanzler so abserviert haben, indem sie einfach aufgestanden sind und nicht mehr zum Verhandlungstisch zurückgekehrt sind. Mir ist das alles nur mehr schleierhaft. Ich meine, ich glaube, am 29. September, wenn ich mich richtig erinnere, waren die Wahlen. Jetzt ist es fast schon ein halbes Jahr später und wir haben noch immer keine Regierung. Das ist peinlich genug.
Gut, aber da hat die SPÖ auch eine gewisse Rolle gespielt.
Ja, aber die SPÖ ist wenigstens sitzen geblieben. Ich meine, bei Verhandlungen, ich habe genug verhandelt in meinem Leben, gibt es eine Grundregel.
Dann wissen Sie, dass man auch quasi...
Nein, es gibt eine Grundregel, man steht nicht auf. Das ist eine Grundregel bei Kollektivvertragsverhandlungen, bei Vertragsverhandlungen. Wer aufsteht, hat schon verloren.
Aber wenn ich 100 Tage lang die gleiche Position vertrete und der andere auch dieselbe Position, wie Sie es geübt Verhandler,
irgendwann geht es nicht. Ich war im Finale natürlich nicht dabei, aber ich war in den Vorgruppen, ich war in so vielen Arbeitsgruppen drin. Wir haben so viel Konsens schon gehabt.
Da ging es besser als
genau, also,
am Ende dann.
Wer aufsteht, hat den Tisch verlassen. Das ist... Da braucht man nichts heruminterpretieren. Sozialdemokratie ist sitzen geblieben, alle anderen sind aufgestanden. Das ist etwas, was man nicht durch dann Erklärungen und kryptische Verrenkungen wieder gut machen kann. Was steht nicht auf bei solchen Verhandlungen? Und was wir jetzt erwarten können, wissen wir nicht. Ich meine, man muss ganz klar sagen, wir als Wiener Stadtregierung fahren einen sehr klaren Kurs. Wir sind, glaube ich, bemühen uns zumindest, so transparent wie möglich zu sein in unseren Gedanken, in unseren Überlegungen. Wir sind eine Stadt des Zusammenhalts, das wollen wir auch bleiben. Wir sind eine Stadt, die zusammenhält. Wir sind eine Stadt, die niemanden zurücklassen will, weil wir wissen, was es bedeutet, wenn man in einer Stadt Gesellschaftsgruppen hat, die plötzlich hinten nachjappeln und nicht mehr mit dem Leben der gesamten Gesellschaft mitkommen. Das darf uns nicht passieren. Das gilt für ganz viele Gruppen. Das gilt für Menschen, die zu wenig Geld haben. Das gilt für die Kinder von Menschen, die zu wenig Geld haben. Das gilt für Menschen mit Behinderungen. Das gilt für Menschen mit Pflege- und Betreuungsbedarf etc. etc. Also da Wien wird sich nichts dran ändern, diesem Kurs der Wiener Stadtregierung.
Und Wien will ein bisschen das Gegenmodell zu Blau-Schwarz sein und deswegen auch die vorgezogene Neuwahl.
Ich glaube, ob wir wollen oder nicht, wir sind das Gegenmodell zu Blau-Schwarz. Und ich habe mich sehr gefreut, dass wir das gemeinsam mit dem Koalitionspartner gesagt haben, wir wollen jetzt für ein klares Quorum der Wiener Bevölkerung Werbung machen. Ich glaube, dass die Bevölkerung das auch gut heißt, dass wir jetzt für klare Verhältnisse sorgen. Wir haben eine Form des Zusammenlebens in unserer Stadt, um die uns fast die ganze Welt beneidet. Auch die Versorgungsleistungen sind nach wie vor exzellent. Ob das in der Gesundheitsversorgung ist, haben wir ja einen Gastpatienten. Thema deswegen, weil die Menschen in unsere Stadt kommen zur Versorgung und wir haben nicht, dass die Wiener nach Misselbach fahren, sondern von Misselbach nach Wien. Und der Weg war an sich in beide Richtungen der gleiche. Also wenn man eine Werbung braucht, die nicht aus meinem Mund kommt über das Wiener Gesundheitssystem, dann könnte man mal reinschauen, wer sitzt da drinnen. und das meine ich weder zynisch noch mit Unterton noch sonst was, sondern einfach nur ganz objektiv, die Menschen wissen die Qualität des Systems zu schätzen. Die Menschen wissen, was es bedeutet, dass wir sagen, wir haben in unserem Staat für die Sicherheit gesorgt, dass wer Pflege- und betreuungsbedürftig ist, bekommt das, was er braucht.
Sagen Sie mir noch schnell, ich verstehe, dass Sie hier Wahlkampfreden schwingen, aber zum Abschluss, sagen Sie mir noch, was ist das Wahlziel?
Das Wahlziel ist, wir wollen ein klares Votum der Wiener Bevölkerung haben, die das zum Ausdruck bringt, dass die Menschen mit der Arbeit, die wir in den letzten Jahren geleistet haben, in dem Team Michi Ludwig, dass das auch gut geheißen wird. Wir sind in einer 2-Millionen-Stadt, wir haben mehrere wahlwerbende Parteien als wie bei anderen Wahlen. Die Zeit absoluter Mehrheit.
Die Bierpartei, die nicht
ist völlig vorbei. Ja, die Bierpartei haben wir jetzt verloren, was mich nicht besonders überrascht. Solche Phänomene haben wir im Laufe der Jahrzehnte ja immer wieder gehabt. Aber wir werden sehen, wie es ausgeht. Ich empfinde die Stimmungslage sehr, sehr positiv. Ich merke das am Feedback, das ich kriege, wenn ich durch die Stadt gehe, wurscht, ob ich beruflich durch die Stadt gehe oder privat irgendwo einkaufen bin oder so und die Menschen mir anquatschen. Also ich glaube, wir machen einen guten Job, davon bin ich überzeugt. Wir versuchen genau zu erklären, warum wir was wie machen. Und ich habe das Gefühl, diese ehrliche Art, wie wir es als ganzes Team machen, wird von den Menschen gutiert und wir werden es sehen. Darum geht es jetzt bei der Wahl, uns auf der einen Seite zu bestätigen, dass die Menschen das gut finden, wie wir es machen in Wien, wo uns die ganze Welt beneidet und uns die Menschen auch einen klaren Auftrag geben, weiterzumachen. Mhm. Das ist der demokratische Mechanismus, den ich für wunderbar halte.
Gut, und damit danke Peter Hacker für dieses Interview. Wir werden uns im Wien-Wahlkampf sicher noch häufiger unterhalten. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.